sich selbst erkennen. Es gibt Augenblicke in unserem Leben, die besonders kostbar sind. Kostbarer als andere. Es sind Momente, die uns Orientierung geben und unser Leben in eine neue Dimension führen. Fast immer sind es Momente der Besinnung, der Einkehr. Sie vollziehen sich, wenn wir über uns und unser Leben, über seinen Wert und seinen Sinn nachdenken und wir dem Sinn, den wir unserem Leben geben, tatsächlich gerecht werden. Wenn wir beginnen, unser inneres Universum zu erforschen, dringen wir in eine andere Dimension des Lebens vor. Dann folgen wir unserer tiefen inneren Sehnsucht nach etwas Beständigem, Verlässlichem, unendlich Schönem, nach Glück. In solchen Momenten füllen wir unser Leben nicht nur mit äußeren, sinnlichen oder virtuellen Erlebnissen, sondern machen Erfahrungen, die so reich sind, dass wir uns aus unserem Inneren heraus erfüllt fühlen. Gnotis eauton, erkenne dich selbst, so lautet die Inschrift am Apollo-Tempel von Delphi. Diese Forderung wird Apollo, dem Gott des Lichts, der Heilung und der Künste selbst, zugeschrieben. Sie wurde zu einem bestimmenden Leitsatz der abendländischen Kultur. Das klingt so einfach und klar. Doch wie geht das, sich selbst zu erkennen? Es gab einmal eine Fernsehwerbung der Sparkassen, in der sich zwei Schulfreunde nach mehreren Jahren wieder treffen und beginnen, sich mit ihren Erfolgen gegenseitig zu übertrumpfen. Mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool, mein Pferd. Dieses fast holzschnittartige Sinnbild spiegelt auf einfache Weise, wie sehr sich die beiden Männer über ihren Besitz, ihren Beruf und ihren sozialen Status definieren und daraus ihr Selbstbewusstsein ziehen. Doch was geschieht, wenn all das verloren geht? Worauf würden die beiden Männer dann verweisen? Statusangst gehört in den westlichen Industrienationen mittlerweile zu den zentralen Ängsten der Menschen. Es geht oft Hand in Hand mit Existenzangst und der Furcht vor Ablehnung oder Bloßstellung. Ganz besonders in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität und Multikrisen. Die Angst vor sozialem Abstieg kann gehörigen seelischen Druck erzeugen, der in Stress, Burnout oder Depression führen kann. Die Frage ist, was bleibt von uns, wenn Besitz und soziale Anerkennung plötzlich wegbrechen? Unser Selbst? Was ist unser Selbst? Halten wir schon einmal fest, Äußerlichkeiten haben damit nichts zu tun. Sind wir unser Körper? Nein, denn wie wir gehört haben, tauschen sich seine bis zu 100.000 Milliarden Zellen fortwährend aus. Sie kommen und gehen und der Körper von gestern ist nicht mehr der von heute. In den Tracks über das Mikrobiom haben wir gelernt, dass sich zu den 100.000 Milliarden Körperzellen noch 100-mal so viele Mikroorganismen, Bakterien, Pilze, Viren gesellen. So betrachtet sind wir mehr Bakterium als Mensch und auch die Bakterien sind fortwährend im Wandel. Unser Körper ist also kein festes, verlässliches Gebilde, sondern ein sich fortwährend verändernder Prozess. Fazit: Auch der Körper ist nicht unser Selbst. Wir haben einen Körper, aber wir sind nicht dieser Körper. Welche Möglichkeiten bleiben noch? Unser Charakter, unsere Persönlichkeit, unser Geist, unser Verstand, unsere Gefühle, unsere Wünsche, Träume, Pläne, unsere Intelligenz, die Art und Weise, wie wir sind? Doch ändern sich auch diese Aspekte nicht im Laufe des Lebens? Wir entwickeln uns doch weiter. Ist unser Selbst vielleicht dieser Entwicklungsprozess? Gibt es überhaupt ein unumstößliches Selbst? Erinnern Sie sich noch an den Track über den Yoga-Zustand? Dort haben wir über das menschliche Bewusstsein gesprochen und es mit einer Leinwand im Kino verglichen, so wie im Kino fortwährend Bilder auf die Leinwand projiziert werden. So ist unser Bewusstsein die meiste Zeit unseres Lebens mit unseren Erfahrungen, Wahrnehmungen, Ideen, Gedanken und Gefühlen besetzt. Bewusstsein gibt es aber in unterschiedlichen Anregungszuständen. Einerseits turbulent, wie ein stürmisches Meer mit vielen rasenden Gedanken, die wir nicht im Zaum halten können, wilden Gefühlen, Ängsten, Hoffnungen, Wünschen. Wir kennen jedoch auch ruhigere Gedankengewässer, wie ein Ozean mit leichtem, weichem Wellengang. Und es gibt einen Zustand, der völlig still ist. endlos, ohne einen Hauch Bewegung, wie die spiegelglatte See. Das ist Bewusstsein pur, ohne Inhalt, gedankenlos, ohne äußere Wahrnehmung. Diesen Zustand finden wir tief in unserem Inneren. Es ist die Leinwand, so wie sie wirklich ist und sich nie ändert. Das ist unser Selbst. Es ändert sich nie, so wie die Leinwand sich nie ändert. Das ist unsere Konstante, unsere Sicherheit, unser Anker, unser Bezug, unser Halt. Nicht im Außen, sondern im Innen. Es ist unser einziges und wahres Zuhause. Goethe hat es für sich so formuliert: Die beste Freude ist Wohnen in sich selbst. Wenn wir in uns wohnen, bei uns sind, dann sind wir selbstbewusst im wahren Sinne. Dann sind wir uns unseres Selbst bewusst, unseres unwandelbaren Selbst an der Basis unserer Existenz. Wunderschön hat es auch Hermann Hesse beschrieben. In dir selbst ist eine Ruhe und ein Heiligtum, in welches du dich jederzeit zurückziehen und ganz du selbst sein kannst. Dieser Rückzug in unseren inneren Raum vollzieht sich in der Meditation. Rückbindung an den Ursprung. Mit Meditation haben wir uns schon in Teil 2 beschäftigt. Um zu verstehen, wie Meditation Einfluss auf den Alterungsprozess entfalten kann, muss man zum einen begreifen, wie sich geistige Prozesse auf körperliche Prozesse auswirken und zum anderen, welche geistigen Prozesse in der Meditation ablaufen. Genauso wie das Streben nach Selbsterkenntnis in allen Kulturen verankert ist, sind auch Meditationstechniken Bestandteil aller spirituellen Traditionen. Um es von vornherein klarzustellen: Spiritualität hat nichts mit Esoterik zu tun. Spiritualität kümmert sich vielmehr um den grundlegenden Bereich des Lebens, unsere Basis, unser Fundament. Und Meditation ist das Instrument, uns damit zu verbinden. Meditation wurde in der Vergangenheit meist als eine religiöse Praktik betrachtet, da sie vor allem in Klöstern zu einem wichtigen Bestandteil des Lebens gehörte. Der Begriff Religion hat von seinem Wortursprung her jedoch nicht unmittelbar etwas mit Glauben zu tun. Er leitet sich von dem lateinischen Wort religare ab, das Zurückbinden bedeutet. Der eigentliche Zweck einer Religion wäre demnach, den Menschen zurückzubinden. Die Frage ist: Zurückbinden woran? Darüber könnte natürlich jederzeit eine religiöse oder philosophische Debatte entbrennen. Aus Sicht deiner Meditationserfahrung jedoch ist sofort klar, worum es geht. Das Zurückbinden an die eigene Basis, an eben dieses Fundament, unsere Essenz, unseren Ursprung. Diese Erfahrung würde ein Bekenner jeder Religion gleich beschreiben, ein Hindu ebenso wie ein Buddhist, Christ oder Moslem, aber auch ein Atheist.